Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
Okay, dann soll ich das Intro machen?
Wenn das deine Folge, Robin.
Also meine Folge, okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never
have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek.
Und da sind wir wieder bei Zielgruppengerecht.
Harter Einstieg, Mr. Ulla. Das sind vor allem wieder.
Ja, wieder mal. Aber es ist wirklich, wir hatten jetzt lange Pause. Also,
ja, wir haben die Europameisterschaft abgewartet, bis die Italiener jetzt wieder ganz oben auf sind. Haben wir uns gedacht, machen wir mal ein kurzes Päuschen.
Ja, heute haben wir eine Special-Folge, weil wir heute tatsächlich einen Interviewgast haben, zu dem wir dann gleich nochmal was sagen werden. Aber vorab mal die Frage an dich, also für alle, die es nicht wissen, der Jan, der wohnt in der Pampa. Und bei mir ist es so, mein größter Sohn, der ist jetzt schon ganze 6 Jahre alt, kommt jetzt in die Schule und dann macht man sich so langsam so diese Gedanken, wie funktioniert das mit dem Schlüssel? Und da würde mich mal interessieren, ich meine, deine Tochter ist ja noch nicht ganz so alt und es dauert noch ein bisschen vielleicht, bis sie in die Schule kommt, aber wird das dann so sein wie in diesem Film, bei euch ist die Tür einfach immer auf und sie braucht gar keinen Schlüssel, dann kommt sie nach Haus, die Tür geht auf, hallo Mama, hallo Papa.
Ich kann dir erzählen, wie das bei mir früher als Kind war tatsächlich. Bei uns war, wir hatten so ein Haus, wo die Garage im Keller ist. Ja. Kennst du die Häuser, wo du quasi so unten in die Garage reinfährst? Und diese Garagentür war einfach immer auf.
So.
Und ich war quasi ein Garagenkind, also kein Schlüsselkind, sondern Garagenkind. Ich bin durch die Garage rein und da war unten ein Werkzeugschrank von meinem Papa und in dem Werkzeugschrank war ein Schlüssel für die Kellertür und über die Kellertür bin ich dann immer rein.
Ah, okay, nicht schlecht.
Aber wenn nicht, Robin, hätten mindestens 5 von 6 Nachbarn noch einen Schlüssel von uns daheim gehabt. Und Oma und Opa haben auch noch um die Ecke gewohnt. Also von dem her, es wäre immer irgendwie gegangen. Und zur Not hätte der Jan auch mit irgendwann 11, 12 verstanden, wie man durchs Fenster reinkommt.
Alles klar. Ja, ich wohne ja jetzt quasi sehr citynah. Und tatsächlich habe ich einen Nuki. Einen Nuki, aber also Nuki ist so ein Wi-Fi-Schloss für die Haustür.
Ah, okay.
Welches du per App öffnen kannst, beziehungsweise, es gibt noch so kleine Gadgets dann, und so weiter.
Schickt dann dir Bee quasi aufs Handy zu, dass er jetzt vorne steht und du schließt ihm auf oder kann er selber aufschließen?
Nee, und heute ist der dazu passende Fingerabdruckscanner gekommen.
Ei.
Und Finger muss eingescannt werden und dann kann er per Fingerscan die Tür öffnen.
Crazy.
Ja, also ich habe es noch nicht ausprobiert. Das mir gerade erst ausgepackt und dann dachte ich so, Mensch, das müssen wir eigentlich mal
und
Leute
in 2 Jahren
fragen,
rüstet.
Die irgendwie ab vom Schuss wohnen, ob die auch sowas brauchen.
Und in 2 Jahren rüstet der Ulla auf Face ID um. Und verkauft es als the next big thing.
Ja, genau. Nee, geil. Gut. Ja, also ein Nischenprodukt. Na, ich weiß gar nicht, ob das ein Nischenprodukt ist. Ich keine Ahnung, wie begehrt das Zeug ist. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, unheimlich praktisch. Vor allen Dingen, weil ich den Fingerabdruckscanner auch einfach auf die Höhe von meinen Kindern hängen kann. Ne? Also das ist nochmal easy. Und dann brauchst du auch nur noch gegen die Tür drücken. Du musst noch nicht mal den Griff betätigen.
Geil. Clever.
Ja.
Aber kann man so auch absperren? Also könnte er rausgehen und dann auch absperren?
Das wäre auch cool. Ginge auch tatsächlich, aber wir schließen halt nie ab. Die Tür fällt zu ins Schloss und dann.
Okay.
Ja. Also theoretisch könntest du auch nochmal abschließen, aber.
Ja. Okay.
Genau.
Aber du wolltest auf Nischenprodukte raus.
Ja, genau. Eigentlich wollte ich irgendwie die coole Kurve dazu kriegen zu dem heutigen Thema.
Was die ist jetzt cool, nicht geschafft. Die ist super cool, die Kurve.
Die ist aber ein bisschen eckig. Genau, mit dem Jan wollte ich heute mal ein bisschen darüber fachsimpeln, wie sich die Landschaft der Rekrutierung entwickelt. Wir haben vor vielen, vielen Jahren ganz oft schon mal darüber gesprochen, Rekrutierung muss sich immer stärker individualisieren. Wir haben früher versucht, mit einer Stellenanzeige eine weite Palette, ein Key-Visual, eine Stellenanzeige und eine super breite Palette an Menschen anzusprechen. Und das, jetzt von Unternehmensseite wird es immer individueller gedacht, bis hin zur Königsdisziplin Direktansprache, Active Sourcing, die man natürlich auch pauschalisiert durchführen kann, aber die das gut machen, grüne drei, die
jetzt müssen wir Werbebanner einblenden.
Ach Mist. Nein, die es gut machen, die gehen auf die Profile ein, also sehr, sehr individuell. Und jetzt habe ich dem Jan kurz mal schon gesteckt, in den Daten von Trendins, die wir monatlich erheben, kann man eine Tendenz sehen, dass generalistische Jobbörsen etwas an Boden verlieren in der Wahrnehmung und kleinere Jobbörsen, die tendenziell etwas spezieller aufgestellt sind, ein bisschen gewinnen. Also das ist so, das, im Ranking der Jobboards fällt das auf optisch quasi vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Und die Ursachen können natürlich total vielfältig sein. Und da dachte ich, da spreche ich mal mit The Brain drüber, was er denn da meint, was da für Ursachen hinterliegen könnten.
Und den lädst du noch in den Podcast ein, oder?
Ja, den, nö, nö. Das ist der Interviewgast. Der Interviewgast ist The Brain.
Ich bin eher Pinky.
Pinky.
Spannend. Ja, ist eine spannende Frage. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als du mich jetzt gerade vorhin vor 10 Minuten damit überfahren hast im Vorgespräch, habe ich echt auch dann drüber nachgedacht. Und ich glaube, vor 5, 6 Jahren, als wir so die ersten Konferenzen gemacht haben und ein bisschen gesprochen hat, haben mich die Leute auch immer gefragt, was ich glaube, was so in Zukunft der Trend sein wird. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, dass der Trend da dazu hingehen wird, dass sich alles weiter spezialisieren wird für bestimmte Zielgruppen. Und dadurch ist ja auch dieser Podcast zielgruppengerecht entstanden, weil mich mal jemand gefragt hat. So war das, ja. Weil mich jemand gefragt hat, wie das Recruiting der Zukunft ist. Und ich habe dann damals gesagt, zielgruppengerecht. Weil, ja, es wird nicht die One-Size-Fits-All-Lösung geben. Und da habe ich immer früher dran gedacht, du hast halt diesen blauen Riesen mit Facebook gehabt. Und dann habe ich damals schon gesagt, ich glaube, dass es spezialisieren wird auf bestimmte Bereiche. Hat sich ja schon so ein bisschen bewahrheitet und ich sehe das jetzt auch bei, sag ich mal, spitzeren Zielgruppen, dass sie langsam auch erst von Xing natürlich abgewandert sind, erstmal wahrscheinlich eher zum blauen Riesen, zu LinkedIn, aber jetzt sieht man schon auch, dass sich bestimmte Zielgruppen wieder bestimmte Plattformen suchen. So, das ist mein Empfinden, glaube ich einfach. Jetzt sind wir sehr stark im MINT-Bereich unterwegs und in der IT. Da hast du die Leute halt, die rübergehen zu Stack Overflow oder GitHub. Da sind wahrscheinlich, sag ich mal, auch der Operativen geschuldet, die meisten Leute unterwegs. Aber schau mal, was jetzt passiert. Da werden wir hoffentlich in der nächsten Folge drüber quatschen. Jetzt kommt Polywork um die Ecke. Das ist ein neues Netzwerk. Ich weiß nicht, ob du es schon auf dem Schirm hast. Also ich glaube, dass sich immer wieder so kleinere Nischennetzwerke bilden. Und wenn die dann irgendwie so eine Schwelle erreicht haben, dann kippt es wieder und es dröselt sich wieder in kleinere Netzwerke auf. Irgendwie ist es so, keine Ahnung, ob man da irgendwann mal eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben könnte, dass es da irgendwie so ein Momentum gibt, wo es dann kippt. Weißt du, wie
ich
meine?
Ja, ich weiß. Also
es sich wieder auf.
Genau, du hattest mal ganz früher dieses Bild von diesen Nuggets, die einem aus dem Rucksack fallen und dann der hinten einem,
weißt du noch? Chicken Nuggets, dachte
ich. Ach so. Die Gold Nuggets. Nee, also das Bild, was gezeichnet wurde, was sich auch immer wieder wiederholt. Es kommen neue Angebote auf den Markt. Es sind auch immer wieder Nischenangebote, müssen ja gar nicht so große sein. Teilweise ist es aber auch so, dass die Nischenangebote sich dann sukzessive zu großen entwickeln.
Ja,
ne? Also so,
das genau,
wie nischig
auch
war denn Snapchat, bitte?
Ja, oder Instagram. Denk mal an Instagram. Sprechen wir hoffentlich auch in der nächsten Folge drüber, aber in dem Moment, da könnte man bestimmt bei den Plattformen mal so Kriterien festlegen, aber ein wichtiges Kriterium ist wahrscheinlich das ganze Thema Monetarisierung.
Das stimmt. Aber hier Instagram hochspannend, da bringe ich dann nächstes Mal noch die konkreten Zahlen mit. Instagram hat Business-Netzwerke überholt im Karrierekontext.
Okay.
Ja, also es ist jetzt sehr pauschal gesagt, die genauen Zahlen und wer wann wo überholt wurde, dann beim nächsten Mal.
In Silverstone. Okay, geil. Mhm.
Ja, aber das ist natürlich in der Wahrnehmung eigentlich viel besser als ein schnödes Business-Netzwerk. Ja, also mit welchen Erwartungen kommen denn die neuen Generationen?
Ja.
Brauche ich dann digitale Visitenkartendatenbank oder gerade im Sinne von Work-Life-Blending oder anderen Themen?
Ich hänge gerade noch an dem Thema Business-Netzwerk, weil ich muss gerade an unsere Tinder-Aktion denken. Es war ja auch super nischig, weil man halt einfach, aber es kam halt einfach daraus, weil wir uns überlegt haben, wo ist unsere Zielgruppe unterwegs und gar nicht den Kontext jetzt erstmal zu Business geschaffen haben, sondern eher, ja, wo hängen sie eigentlich ab und wo verbringen sie Zeit und das dann versucht haben umzudrehen oder beziehungsweise auf den Anwendungsfall anzupassen. Ja, dann kann es von mir aus auch ein soziales Netzwerk sein oder was der Geier was Netzwerk und man es einfach dann daraufhin anpasst. Ja.
Das stimmt, aber jetzt, das, was ich dir gerade erzählt habe, ist ja nutzerseitig entstanden. Dass du Nischennetzwerke zur Rekrutierung nutzt, ist ja einmal unternehmensseitig. Jetzt ist es so, aktuell letzte Umfrage sozusagen, wenn wir fragen, sag mal, liebe Zielgruppe, wo bewegst du dich denn im Business-Kontext? Also wo suchst du, wenn du dich auf Karriere-Themen und Jobs, wenn du dich darauf informieren willst? Und da ist Instagram einfach mal ordentlich gestiegen.
Spannend. Ja gut, aber viele Unternehmen versuchen da reale Einblicke zu geben.
Genau, das ist so ein bisschen, wie heißt das, Henne-Ei-Prinzip, ne? Weil es kommt diese Antwort jetzt, weil sie gelernt haben, es sind nämlich unheimlich viele Unternehmen ja in letzter Zeit, in den letzten 2 Jahren auf Instagram aktiv geworden, haben Content gepostet. Oder ist es, weil die Zielgruppe, also was ist da zuerst passiert? Ist erst das Interesse oder war erst das Angebot da? Wissen wir nicht. Also für alle, die es nicht sehen können, wir machen ja mal Video-Chat.
Jan denkt echt nach.
Jan versucht nachzudenken.
Es raucht. Ja, weil ich echt so ein bisschen an meine Anfangszeiten, jetzt mal an Instagram gesprochen, versucht zurückzudenken.
Ja, aber du hast eh ein anderes Nutzungsverhalten. Ich ja auch. Ja, also natürlich bewege ich mich auf TikTok businessmäßig. Ich kriege da total viele Jobanregungen. Für mein Business ist das hochgradig sinnvoll, mich gerade auf solchen Netzwerken herumzutreiben. Weil ich muss sagen, Paparazzi hat deutlich geringere Content-Tiefe als TikTok.
Ja.
Muss ich mir nochmal angucken, wie man das nochmal gut nutzen kann.
Ja, aber bedeutet das dann, wenn wir es jetzt mal übersetzen, wenn wir es jetzt mal auf Facebook und Instagram übersetzen, bedeutet das dann, dass dann generalistische Jobportale, dass die in Zukunft keinen Wert mehr haben? Oder wie würdest du das übersetzen für dich?
Nee, das glaube ich nicht. Wie ich es für mich übersetzen würde, ist, dass, naja, also kein Wert, weiß ich nicht so genau. Es kommt ein bisschen auf die Positionierung an. Als Generalist kann ich mich ja schon vielfach positionieren.
Mhm.
Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was ist der Auslöser? Ist es sozusagen, wie im Internet gesucht wird und die Suchmaschinen, sind die der Grund dafür, dass die Kleineren plötzlich höher kommen und mehr Präsenz kriegen? Mhm. Oder ist es tatsächlich, weil die Nutzer denken, ja, jetzt brauche ich aber ein spezielleres Jobboard. Das weiß ich nämlich nicht so genau, weil ich meiner Meinung nach eigentlich fast jede Jobsuche fängt halt mit Google an.
Gibt es übrigens auch, da müssen wir auch nächste Folge drüber reden. Oh Mann, ey, wie viele Abzweigungen wir gehen. Google hat ein großes Update für den Suchalgorithmus angekündigt und auch schon zu Teilen umgesetzt.
Ach echt?
Gar nicht richtig gesehen. Heftig. Ein cleverer Schachzug, es geht Richtung User Experience. Crazy. Aber gut, wir bleiben mal bei deinem Punkt. Ja. Habe ich auch noch nicht das Weisheitsletzten Schuss gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Also definitiv etwas, an dem man, glaube ich, dranbleiben sollte, beziehungsweise sich einfach auch als Unternehmen immer mal wieder hinterfragen und angucken sollte. Also nicht nur anhand von Wahrnehmungsdaten, so wie wir sie erheben, sondern auch ganz konkret einfach auf der Karriereseite. Ne?
Ja.
Also woher kommen denn jetzt eigentlich meine Bewerbungen? Und war gerade, jetzt habe ich noch nicht gelesen, jetzt war gerade in der Personalwirtschaft, glaube ich, gerade ein großer KPI-Artikel.
Schau, das ist für mich ein Nischenprodukt, das ich überhaupt nicht annehme. Ja, krass, da bin ich anders aufgestellt. Wo ich gerade noch kennt bin, jetzt habe ich den Faden verloren. An welchem Gedanken habe ich jetzt gerade noch rumgeschaut, bevor du mit der Personalwirtschaft rumkommen bist? Oh, schon wieder zu spät im Küchenstudio.
Ja. Also für alle, die es nicht wissen, ist es Viertel nach acht.
Es ist, also bei uns, also ich weiß nicht, haben wir jetzt schon unterschiedliche Zeitzonen in Deutschland? Südlich, Weißwurst, Äquator und nördlich. Bei uns nennt sich das Viertel 10 und es ist 21.15 Uhr, Herr Ulla.
Viertel 10 klingt auch viel später.
Ja, weil
so, das ist
Viertel nach 9. Eieiei, wo war ich jetzt mit dem Gedanken? Ja, komm wir schon nochmal drauf. Sorry, du, ich, wo du Personalwirtschaft gesagt hast, war ich raus, weil ich mir dachte, so, was für ein Ding? Welche Wirtschaft?
Du, ja, also tatsächlich, habe ich dir schon, ich hatte das unboxed im letzten Tech Talk. Ich habe ja jetzt auch digitales Papier.
Also ich
habe mir ja schon manchmal noch irgendwie Notizen auf Papier gemacht und habe so ein Schreibheftchen. Aber das ist einfach unpraktisch. Du hast
ich hab meinen nicht Gedanken wieder
überall zur Hand. Deswegen habe ich digitales Papier. Und da muss ich sagen, bin ich erstaunlich zufrieden mit, weil ich habe einfach überall, egal wo ich bin, meine Unterlagen, ob im Telefon oder im Laptop. Schon sehr geil. Okay, dein Gedanke. Hau rein.
Mein Gedanke vorhin war, bei den Plattformen, weil dann häufig dann immer das Argument kommt, ja, muss ich dann jetzt auf jede kleine Nische sein oder muss ich jetzt in jede kleine Nische hüpfen?
Nein, nur in die, wo die Zielgruppe ist.
Ja, und selbst da heißt es dann ja immer, ich habe so ein paar Leute im Kopf, sage keine Namen, die dann relativ schnell sagen, ja, muss man da jetzt, muss ich das alles gesehen haben, muss ich da unterwegs sein?
Nee, man muss gar nichts.
Das sehe ich genauso. Ich finde halt, dass man sich zumindest damit beschäftigt, weil sich die Zielgruppe damit beschäftigt. Weißt du, man, das ist mein Argument von vor 12 Jahren, als wir immer noch darüber diskutiert haben, ja, muss ich jetzt als Unternehmen einen Facebook-Kanal öffnen, ja, einen Karrierekanal oder muss ich jetzt einen TikTok-Kanal öffnen? Nee, aber ihr müsst zumindest verstehen, was die Zielgruppe dort macht und wie sie ihr Verhalten dadurch ändert.
Ja, genau. Aber tatsächlich, ich bin auch mittlerweile sehr klar der Meinung, dass man von Nischen
schon lernen kann.
Genau, das kannst du von Nischen lernen, aber es ist auch ganz klar, du musst halt nichts, du musst auch nicht rekrutieren. Na, also,
nee, macht ja gar keinen Sinn.
Nee, warum auch?
Mach eine andere für dich.
Also die Frage ist ja, willst du deinen bestmöglichen Job machen oder nicht?
Ja.
Hat Licht angemacht, krass, jetzt sehe ich.
Ich habe Licht angemacht, ja. Gott sprach. Es werde Licht.
Cool. Okay, aber wir wollen es gar nicht so in die Länge ziehen. Das waren mal so ein paar Gedanken, Anregungen, weil wir nämlich heute als Gast Peer Roxendahl haben von talent.com.
Natürlich. Also wir, du.
Achso, sorry, ja. Also du den. Genau, ich hatte das Vergnügen, mit ihm mal so ein paar Gedanken zu wälzen, unter anderem auch den ich jetzt mal an Jan gespielt habe. Und daher würde ich sagen, ich habe vorhin auch schon gesagt, Film ab. Ton ab klingt auch merkwürdig, ne?
Sollen wir da noch so eine kleine Bombe droppen da dazu, warum das mit Peer kommt oder lassen wir das erst noch offen?
Ja, das hat man am Anfang von diesem Podcast schon gehört.
Oh, stimmt. Eine schöne Frauenstimme ganz zum Anfang. Aber ja, genau. Was hat es mit talent.com auf sich, Robin?
Genau, wir kooperieren jetzt für einige Folgen mit talent.com und sie unterstützen unseren Podcast. Und deswegen wollten wir mal Einblicke liefern in, was talent.com überhaupt ist.
Um es in Europameisterschaftssprache zu sagen, mille grazie
an talent.com. Ja, auf jeden
dass
Fall.
Dass sie den Wahnsinn mitmachen und das ausprobieren mit uns. Ja, und jetzt darf Robin und Peer
genau,
ans Ton Mikrofon, ab. Oder? Ton ab. Viel Spaß, Leute. Ciao.
So, da sind wir beim ersten, also es ist nicht de facto nicht das absolut erste zielgruppengerecht Interview, aber das erste zielgruppengerecht Interview, was ich für zielgruppengerecht führen darf. Und das darf ich mit Per von talent.com führen. Und deswegen freut es mich ganz ungemein, dass Per da ist. Hallo Per.
Hallo Robin und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kannst du einmal kurz unseren Zuhörern ein, zwei Sätze zu deiner Person sagen?
Ja, gerne. Wie gesagt, ich heiße Per. Ich bin seit Januar 2021 verantwortlich für den Vertrieb für talent.com in Deutschland.
Cool. Ihr merkt schon, also talent.com ist unser Gast heute mit Per zusammen. Tatsächlich ist es so, dass talent.com gar keine neue Plattform ist, sondern lediglich einen neuen Namen hat, wenn ich das jetzt in den letzten Jahren so richtig überblickt habe. Kannst du uns dazu ein paar Hintergründe sagen?
Ja, genau. Also Talent.com ist eine komplett performance-basierte Recruiting-Plattform. Gegründet wurde Talent.com schon 2011, aber unter dem Namen Neuvo. Das ist auch vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch schon ein Begriff. Und wir sind 2014 auch in Deutschland live mit unserer Plattform. Talent.com gibt es so aber erst seit einem Jahr.
Okay, gibt es einen besonderen Grund, warum ihr euch umbenannt habt, vor allem nach so vielen Jahren? Also gab es da auch so Herzschmerz oder Verabschiedung vom alten Namen oder sowas?
Ja, ein bisschen schon, klar. Neuvo ist allerdings immer noch live. Beide Plattformen sind immer noch live. Aber die Neuvermarktung durch Talent.com basierte wirklich auf einer Änderung unseres Businessmodells zu einer breit aufgestellten Recruiting-Plattform, um auch unsere Mission ein bisschen besser zu betonen, Jobsuchende mit Arbeitgebern zusammenzuführen und mit einem Fokus auf die User Experience und der Personalisierung auch im Bereich der Kundenbeziehung.
Cool. Okay. Ja, ich arbeite ja tatsächlich Vollzeit bei Trendence und Trendence macht regelmäßig Studien und Erhebungen im Moment auf Monatsbasis und wir beobachten seit einigen Monaten, insbesondere eben seit der Pandemie, dass es von Seiten der Zielgruppen eine stärkere Individualisierung bei den Jobboards gibt. Bedeutet, dass größere Boards tendenziell ein bisschen an Aufmerksamkeit verlieren und dafür aber Nischenjobboards und kleinere Stellenbörsen an Aufmerksamkeit gewinnen. Wie passt hier in dieses Thema der Individualisierung rein? Wir kennen das ja auch generell im Internet, dass die Individualisierung eigentlich das ist, was gerade extrem vorangetrieben wird von allen möglichen Seiten.
Ja, das stimmt. Als Plattform decken wir viele Bereiche ab. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Aber wir können da mit unserem Partnernetzwerk, mit unseren Kooperationspartnern auch Nischen beliefern. Und die Plattform bietet dann auch Unternehmen die Möglichkeit, Kandidaten für alle Abteilungen zu finden, sei es im Vertrieb, in der Entwicklung oder in der Administration. Und wir bieten auch eine unkomplizierte Möglichkeit, auch internationale Stellen auszuschreiben. Also das hilft auch Unternehmen, die international auf Kandidatensuche sind. Unser System hat, also wir haben ein sogenanntes Machine Learning System, welches anhand auch des Userverhaltens relevante und personalisierte Jobvorschläge generiert. Und da wir auch komplett performance-basiert sind, das heißt mit dem sogenannten Pay-per-Click-Modell, haben wir da die Möglichkeit auch die Stellen gezielt auch unseren verschiedenen Zielgruppen auszuspielen und können da so dem Rechnung tragen.
Cool, du hast gerade gesagt international. In wie vielen Ländern gibt es euch? Wo seid ihr aktiv?
Wir sind in 78 Ländern aktiv heute. Aber unsere größten Märkte heute, ist vor allem die USA und Kanada, dann in Europa, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Holland.
Ach, krass. Du hattest vorhin gesagt, seit einem Jahr in Deutschland oder seit einem Jahr der neue Name?
Seit einem Jahr, circa einem Jahr der neue Name. Also das ist auch wirklich da, um den Wiedererkennungswert zu steigern und eine stärkere Marke aufzubauen. Aber Neuvo gibt es so schon seit 2014 in Deutschland.
Ach krass, okay, aber das heißt ja, ihr wart auch schon vor der Pandemie da. Welchen Blick habt ihr denn auf die Pandemie? Ist euch da irgendwas aufgefallen, irgendwelche Themen, die sozusagen bei euch auch aufgeschlagen sind als Recruiting-Plattform?
Ja, ganz allgemein muss man sagen, das ist klar bei uns auch. Wir haben auch da den Einbruch ein bisschen gehabt von März bis Juni, Juli letztes Jahr. Einfach auch, weil viele Unternehmen, die mussten sich zuerst an diese Unsicherheit gewöhnen und diese Umstellung auch von Büro zum Homeoffice. Das heißt, die ganzen Prozesse auch im Recruiting, wie wickle ich meine Prozesse online ab, wie funktioniert das Onboarding, wie kann ich die Interviews planen mit den Kandidaten, die Einarbeitung etc. Und dann haben wir da gesehen, dass die Logistikbranche und natürlich die Pflegebranche überproportional stark vertreten waren, auch auf unserer Plattform letztes Jahr, weil viele Unternehmen auch einen Einstellungsstopp auch hatten während ein paar Monaten. Und wir haben da, das ist mal der erste Trend. Der zweite ist natürlich dann der Trend zu Remote Work. Das heißt, wir haben da wirklich, wir sehen seit, wir haben uns die Zahlen ein bisschen angeschaut, von April letztes Jahr bis März dieses Jahres haben sich die Stellenanzeigen bei uns, die also Remote Work explizit erwähnen, haben sich mehr als verdreifacht auf der Plattform. Also das ist definitiv auch ein Trend. Und dann seit Herbst 2020 haben wir bereits einen Aufschwung gesehen. Das heißt, die Unternehmen sind ein bisschen aus der Krise herausgekommen und haben wieder angefangen, Leute auch anzustellen. Und diesen Bedarf, den sehen wir auch seit Anfang 2021.
Okay, gab es da, wenn ihr das seit dem Herbst beobachtet habt, gab es da um die Jahreswende nochmal einen Knick? Weil wenn wir uns die Wellen der Pandemie angucken, ist es ja so, dass im Herbst war ja quasi gerade so einmal dieses Tal, so einmal, wir hatten erste Welle, dann ging es wieder runter, die Leute waren leicht entspannt August, September. Und dann ging es wieder in die zweite Welle, die so langsam im Oktober anstieg. Habt ihr die auch gesehen oder hat das dann die Unternehmen nicht mehr interessiert und der Anstieg der Ausschreibungen ist dann einfach fortlaufend?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil es wirklich während der ersten Welle da war es bei den Unternehmen und bei den Jobsuchenden war gleichermaßen eine Unsicherheit da. In der zweiten Welle, da haben wir wirklich bei den Unternehmen nicht so einen starken Einbruch gesehen. Das heißt, die ausgeschriebenen Stellen, die blieben auf einem relativ stabilen Niveau. Aber wir haben die Unsicherheit eher bei den Kandidaten gespürt. Das heißt, diese Unsicherheit im Markt, das heißt, die Leute, die nicht wirklich auf Jobsuche waren, die waren auch weniger gewillt, dann auch zu wechseln. Das heißt, wir haben da, es war eher schwierig dann für die Unternehmen, wirklich auch Bewerber zu finden.
Ja, das deckt sich sehr schön auch mit den Trendins-Zahlen dazu. Eine der Kennzahlen, die jeden Monat erhoben wird, ist die Wechselbereitschaft. Und die hat sich natürlich auch immer je nach Pandemieverlauf daran angepasst. Und während der Wellen war die Wechselbereitschaft ganz anders als zwischen den Wellen sozusagen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht kommen wir nochmal auf dieses Thema Remote zu sprechen. Habt ihr da auch gemerkt, dass es einen Anstieg an, also dass mehr Stellenanzeigen auch diese Begrifflichkeit beinhalteten, oder habt ihr darauf nicht so geachtet?
Doch, die Zahlen haben wir uns in der Tat auch angeschaut, und wirklich, wir sehen da wirklich einen starken Trend schon nach den ersten Lockerungen in Europa. Letzten Sommer stieg die Anzahl an Remote-Workjobs sprunghaft an. Aber das war relativ, ja, das war schon eine größere Anzahl. Aber auch eigentlich seit Januar, Februar dieses Jahr sehen wir nochmal zusätzlich eine größere Anzahl an Remote-Stellen, weil viele Unternehmen, auch die vorher sich nicht unbedingt auf dieses Thema eingelassen haben, die haben gesehen, dass es doch relativ gut funktioniert. Und wir haben natürlich auch, man sieht ja auch in vielen Umfragen, also auch im Dachraum in Deutschland, viele Arbeitnehmer, die wollen zwar zurück ins Büro, aber sie wollen nicht ganz auf das Homeoffice und Remote Work verzichten. Das heißt, diese Flexibilität noch zu behalten, ist sehr wichtig für die Arbeitnehmer, und entsprechend haben sich die Unternehmen dann auch angepasst und bieten das auch vermehrt an.
Ja, cool. Tatsächlich haben wir, gibt es in den Trends-Zahlen da auch so ein paar Eckpunkte dafür. Ich habe mir gerade erst kürzlich die IT-Zahlen dazu angeguckt und es ist tatsächlich so, dass ITler nach der Pandemie gerne 3,5 Tage im Remote-Work sein wollen würden. Also das ist so der Wunsch. Und wenn man sich das Gleiche bei Wirtschaftswissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlerinnen anguckt, dann ist es so, dass es ein guter Tag weniger ist. Also das Bedürfnis, remote zu arbeiten, ist bei ITlerinnen und ITlern etwas stärker ausgeprägt. Und was auch ganz spannend ist, 60%, 59,5% der ITler und ITlerinnen sagen, sie würden ein Jobangebot ablehnen, wenn es keine Möglichkeiten des Homeoffice-Remote-Workens gibt. Also es ist schon ein sehr klares Statement von dieser Zielgruppe. Auch das ist nicht so ausgeprägt bei anderen Zielgruppen. Was ich jetzt total spannend finde, ist, dass Unternehmen ja scheinbar auch ganz gut darauf reagieren. Ne? Also, dass sie das mehr anbieten, beziehungsweise zumindest mal in den Stellenanzeigen auf jeden Fall kundtun. Das ist natürlich sehr, sehr positiv.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch jetzt auch ein interessantes Thema, wie Unternehmen dann auch Büroflächen auch umnutzen wollen, um den Angestellten auch vermehrt die Möglichkeit geben, auch sich Begegnungsräume zu schaffen. Also das heißt, die Büros werden nicht einfach abgeschafft, sondern es wird umfunktioniert, damit man besser auch gemeinsam arbeiten kann, wenn man dann auch im Büro ist und mit seinen Teams auch zusammensitzt.
Ja, total. Also das erlebe ich hier tatsächlich im Berliner Umfeld oder auch bei uns sehr stark, dass man sich jetzt überlegt, wie genau strukturiert man das Büro jetzt nach der Pandemie? Weil, also auch wir selbst werden nicht wieder so viele Leute im Office haben, wie wir es vor Pandemie hatten. Ich weiß jetzt nicht, ihr seid ja relativ dezentral. Sitzt du in Deutschland?
Ich selber sitze nicht in Deutschland, nein, ich sitze in der Schweiz, in der Westschweiz, weil wir hier unser Europa-Büro haben in Lausanne. Wir haben aber Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, für uns auch in Deutschland, ja.
Alles klar. Ja, also schon eine sehr remote Organisation.
Genau, das war schon seit den Anfängen so, ja.
Ja, sehr cool. Lass uns nochmal zum Schluss noch ein anderes Thema anschneiden, was mich tatsächlich brennend interessiert. Und zwar haben wir aktuell das Thema D&I, Diversity and Inclusion, ist im Grunde genommen in aller Munde. Jeder spricht darüber, alle Arbeitgeber interessiert das. Und man kann quasi vom Jahr, von D&I-Jahr sprechen. Wie seht ihr das? Habt ihr da ich sag mal, Recruiting-Job-seitig einen Blick drauf. Könnt ihr das bestätigen, dass es ein wichtiges Thema geworden ist?
Wir sehen zwar einen leichten Anstieg bei der Nachfrage nach D&I-Managerin zum Beispiel, also im Bereich Recruiting. Ist es aber nicht im gleichen Ausmaß wie die Anzeigen mit Remote Work zum Beispiel. Aber vor allem sehen wir, dass das Thema Diversity and Inclusion in den Stellenanzeigen vermehrt auch Platz findet und entsprechend auch zum Beispiel da, wo auch die Company Culture ein bisschen beschrieben wird, auch in den Stellenanzeigen, wer sind wir, bei wem würde man arbeiten, da wird das vermehrt erwähnt. Und dieser Trend bestätigt sich ja auch bei den Jobsuchen, wo immer mehr Kandidaten auch größeren Wert legen auf die Förderung von Vielfalt und Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Also das sehen wir da ganz klar.
Ja, also ich finde es auch sehr, ich finde es super, aber auch bemerkenswert oder interessant auch zum Beispiel, weiß gar nicht, ob du das weißt, aber jetzt, es gibt gerade von Lego so eine Sonderedition, Everyone is Awesome. Lego in den passenden Farben, einmal zu der Regenbogenflagge und auch einmal zur Transgender-Flagge passend. Und von daher, viele Unternehmen positionieren sich da gerade sehr, sehr stark in die Richtung. Natürlich ein spannendes Blickfeld. Vielleicht nochmal eine ganz spontane Frage zum Abschluss. Das kam mir gerade. Damit im Zusammenhang steht ja auch das Thema Gendern. Ist das, merkt ihr auf eurer Plattform, dass das ein wichtiges Thema ist? Ich meine, jetzt grundsätzlich muss ja so, MDW sollte jetzt definitiv überall schon stehen, aber gibt es viele Arbeitgeber, die ihre Anzeigen auch gendern oder beobachtet ihr das? Habt ihr da Einblicke?
Ja, das beobachten wir. Das ist auf jeden Fall, also es gibt auch alle möglichen Formen von Gendern, also ob das mit Sternchen ist ja. oder Underscore und so weiter. Das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Thema für den Suchalgorithmus natürlich bei uns, inwiefern der da mit umgehen kann. Also da sind wir auch immer daran, das auch immer zu verbessern, um da wirklich auch die alle relevanten Resultate auch bei einer Suche auch anzuzeigen. Also das sehen wir auf jeden Fall, und wir sehen sogar auch nicht nur, dass eben nicht nur mit Gender Sternchen zum Beispiel gearbeitet wird, sondern auch ganz klar die eine Anzeige vielleicht auch sogar auch zweimal ausgeschrieben wird, also einmal in männlicher Form, einmal in weiblicher Form zum Beispiel. Also da gibt es auch alle möglichen Varianten mittlerweile.
Ja, das finde ich auch tatsächlich gar nicht verkehrt, dass man wirklich sehr, sehr zielgruppengerecht die einzelnen Stellenanzeigen aufbaut, um sie dann für unterschiedliche Zielgruppen eben unter anderem, ne, männlich-weiblich auszusteuern. Aber also das Thema Gendern ist ja auch in aller Munde aktuell, wie das aussehen soll, wie wichtig das ist. Und tatsächlich, aber ich habe gute Zahlen, beziehungsweise interessante Zahlen kann ich nächstes Mal nochmal mitbringen für den Podcast. Wir haben das auch mal die Zielgruppen gefragt, wie wichtig ist ihnen denn Gendern? Und da werde ich dann in der nächsten Folge mal ein paar Insights teilen.
Ja, das ist sicher eine interessante Frage, auch weil natürlich Unternehmen jetzt, wo auch wirklich zum einen Fachkräftemangel vielleicht auch da ist in gewissen Branchen, dann kann man sich das nicht erlauben, dass man gewisse Zielgruppen nicht anspricht. Also das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, ja.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir werden das vielleicht Danke auch noch mal wiederholen, ja, da mal so eine Art Update machen in ein paar Folgen. Ansonsten wünsche ich dir, also für alle, die es nicht wissen, es ist gerade Freitag, die Folge wird nicht am Freitag ausgestrahlt, aber wir nehmen gerade an einem Freitag auf. Von daher wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende.
Danke, Robin, wünsche ich dir auch, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao, Robin.
So, das war's mit Per. Vielen, vielen Dank an den Per, dass er uns ein paar Einblicke gegeben hat. Und der Jan sitzt tatsächlich immer noch da. In seiner Küche.
Ich hab die 10 Minuten überlebt.
Das war länger.
Aber hier.
Was ist das denn? Paulana Spezi. Paulana Spezi, gibt's das hier abgefahren?
Wenn Talent.com der Werbedeal durch ist, dann müssen wir mit Paulana zusammenarbeiten. Das ist das Beste. Für die mache ich auch ohne Bezahlung Werbung. Ach bestes so? Bestes Spezi ist das Paulana Spezi. Da geht nichts drüber.
Du, ich weiß gar nicht, ob das hier gibt.
Echt?
Also, oh, dann ich bin jetzt auch noch nicht auf die Idee gekommen, Paulaner-Spezi zu suchen. Ne? Das muss ich morgen gleich mal machen.
Das, weißt du, wie das Paulaner-Spezi am besten schmeckt? Das ist mal kalt. Tipp an alle, die es kaufen. Ja, da gebe ich recht. Es darf ruhig ein bisschen kalt sein, auf jeden Fall. Aber am besten schmeckt es, wenn es auf der Baustelle steht und es so einen leichten Staubfilm von irgendwie einer dreckigen Arbeit drüber hat und du das dann aufreißt und leicht gekühlt trinkst, dann schmeckt es am allergeilsten. Das verbinde ich mit Paulaner Spezi.
Okay, also irgendwie ein bisschen aufwendig herzustellen, diese Situation. Aber ja.
Man muss sich erst eine Baustelle kaufen. Dann da ein bisschen Dreck machen. Eine
Kiste, hey, ein kühles hey Robin, was ist das da hinten? Ey, das ist meine Bierbaustelle.
Das ist ja kein Bier, das ist ein Spezi.
Entschuldigung, meine Spezi-Baustelle. Das ist die Baustelle von meinem Spezi.
Wie schnell sind wir jetzt bitte von Per Telefon.com aus Spezi gekommen. Also jeder, der noch bis hier gehört hat, schreibt uns mal bitte unter den Post, wo ihr das lest, oder irgendwo einfach Spezi drunter.
Hashtag Spezi.
Ja, und um die Brücke zurück zu Telefon.com zu schaffen, das sind für ein paar Folgen jetzt auch unsere Spezeln.
Ja, Spezi, das, ich wollte es gerade sagen. Ne? Das ist, Spezi ist der Bruder vom Spezl.
Richtig. Wir bekommen noch ein bisschen Kulturen in den Herrn Uller rein, ich sehe schon. Ja, und ja, zur Personalwirtschaft kann ich dann noch sagen, das ist die Spezelwirtschaft.
Geil. Hey, top.
Alles war klar. Super interessant. Schaut euch alle bitte mal talent.com an. Eine super interessante Plattform. Wir werden noch öfters von Ihnen hören. Spätestens wieder mit einer netten Frauenstimme zum Beginn der nächsten Folge.
Robin. Sehr schön.
Wir Dann? Machen jetzt Feierabend.
Genau. Ciao.
Halb 10 in Deutschland. Ciao.
9:30 in Deutschland. Hast du einen Knoppers da?
Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
So, wollen wir noch einen Abspann drehen?
Gerne.
Bim. Nee, wir gehen.